Das sind also nicht überirdische Töne, die wir jetzt gehört haben. Das ist irgendeine interne Rückkopplung, die wir da haben. Aber jetzt soll gut sein. Habt ihr gewusst, dass das heutige Thema relativ gefährlich ist? Dass das dein Leben kann verändern kann? Hast du gewusst, dass du durchschnittlich ungefähr bis 7 Jahre länger kannst leben, wenn du das heutige Thema befolgst? Da ist doch tatsächlich am 2. Oktober in der Coop-Zeitung eine Frage: Lebt länger, wer betet? Weil einem Schweizer Bürger aufgefallen ist, wenn er auf den Friedhof geht, dass die Geistlichen immer eine längere Lebensdauer haben als Nicht-Geistliche. Völlig klar, die arbeiten ja nichts, oder? 6 Tage sind sie nicht um und am 7. versteht man sie nicht. Es ist erwiesen, ich habe da hier eine Studie, dass wer betet, grundsätzlich gesünder lebt. Ich lese euch 2, 3 Sachen vor. Es gibt verschiedene Hypothesen, die zum Teil belegt sind. Eine davon ist, dass gläubige Menschen tendenziell einen besseren Lebensstil führen. Das kann ja noch nachvollziehbar sein. Sehr gut belegt ist auch, dass gläubige Menschen besser mit Stresssituationen umgehen. Gerade wegen der Möglichkeiten, die der Glauben eröffnet, zum Beispiel durch Gebet. Damit treten die stressbezogenen Erkrankungen weniger häufig auf und das Immunsystem funktioniert besser. Ich lege die Studie näher auf, wer da gern noch ein bisschen weiterlesen will. Mir hat das ganz spannend gedacht, einfach so als Boden für unser heutiges Thema. Es lohnt sich, sich dem zu stellen, auch unserer Gesundheit wegen. Bevor ich selber Christ geworden bin, hat es bei mir so 2 Arten von Gebet gegeben. Das eine, das war ein Kindergebet. Ich weiss es nicht einmal mehr. Ich weiss nur noch, dass ich das jeden Abend vor dem Einschlafen mit meiner Mutter gebetet habe. Und wehe, wenn ich es mal nicht gebetet habe, habe ich Angst gehabt, der liebe Gott könnte mich nicht mehr gern haben oder es könnte etwas Schlimmes passieren. Also fast so ein magisches Ritual. Die zweite Sorte von Gebet, möchte ich mal sagen, sind so Krisengebet gewesen. Oder der Peter hat es schon erwähnt, vielleicht sogenannte Stossgebet. Herr, hilf mir jetzt. Herr, tu doch. Und könntest nicht. Und mach doch. Und gib und heb und reck und zünd. Also überall, wo ich selber nicht mehr weitergekommen bin, ist mir dann noch der liebe Gott in den Sinn gekommen. Und ich habe noch etwas beten. Das ist ja nicht schlecht, aber ich denke, es ist ziemlich wenig, wenn wir einfach so beten. So habe ich gebetet, bevor ich Christ geworden bin. Und die Frage ist, wie ist das Gebet von einem Christ? Ich denke, Gebet ist die wichtigste Aktivität in unserem Leben. Weil durch das Gebet gestalten wir unsere Beziehung zu Gott. Wir wollen einen Vers lesen aus dem Epheserbrief, aus dem 2. Kapitel. Die nachschlagen, sagen jeweils die Seitenzahl 254 im Neuen Testament. Ihr müsst aber nicht nachschlagen, nur die wollen. Dort steht Folgendes zum Gebet. Durch ihn, das heisst durch Jesus Christus, dürfen wir beide, Juden und Nichtjuden, in einem Geist vor Gott, den Vater, treten. Das sind alle 3 Personen von der Trinität von Gott angeredet. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Zunächst sagt uns der Vers, dass sich unser Gebet den Vater richten. Jesus lehrt uns, zu unserem Vater im Himmel zu beten, auch im Unser Vater, das sehen wir dann auch noch. Und in dieser Formulierung «Unser Vater im Himmel» ist das enthalten, was Theologen so mit 2 Fremdwörtern ausdrücken, nämlich Transzendenz auf der einen Seite und Immanenz auf der anderen Seite. Transzendenz, da ist gemeint, Etwas, das unseren Verstand bei weitem überragt, wo wir gar nicht fassen können. Und Immanenz meint etwas, das in uns, bei uns ist, ganz nach. Zuerst, Gott ist transzendent. Er befindet sich außerhalb von unserer menschlichen Erfahrung. Er steht weit über unserer Erfahrung. Er ist der Schöpfer vom Universum. Und das Universum ist unendlich gross und weit. Wir können es mit unserem Verstand auch nicht einmal in Bruchstück fassen. Unsere Sonne ist einer von 100'000 von Millionen Sternen irgendwo in der Galaxie. Und unsere Galaxie ist eine von annähernd 100'000 Millionen Galaxien. Und so ganz nebenbei sagt die Bibel, Gott hat Gott Sterne geschaffen. Einfach so. Billionen, aber Billionen von Sternen, die wir in unserem Menschenleben gar nie erfassen können. Es hat mal jemand gesagt, die Macht des Gebets hängt fest und fast vollständig davon ab, inwieweit wir verstehen, mit wem wir da reden. Gott ist transzendent. Und zugleich, obschon es der Schöpfer von dieser Allmacht ist, ist er ganz nach, eben immanent bei uns, weil er der Vater im Himmel ist. Jesus lehrt uns, Gott mit einem aramäischen Wort anzureden, und das können wir fast nicht übersetzen, das heisst Abba, übersetzt Papa, Daddy, Liebste. Es drückt die grösstmögliche Intimität, die jemand zu seinem Vater haben kann. Gott ist also auch so nach zu uns und mit uns. Er befindet sich genau da hier. Wir können heute Abend mit ihm reden. Und wenn wir zum Vater beten, dann passiert das eigentlich immer durch seinen Sohn, durch Jesus Christus. Er ist es gewesen, wo die Nähe uns zum Vater überhaupt ermöglicht hat. Ich habe eine Geschichte gehört, wo mir das so ein bisschen veranschaulicht hat, was da damit gemeint ist. Da war während dem amerikanischen Bürgerkrieg ein Soldat gewesen und der hat die Erlaubnis bekommen, sich beim Präsident zu fragen, ob er nicht vom Militärdienst befreit werden könnte, weil er einen tragischen Schicksalsfall in der Familie hatte. Und er ist schon bei den Wachen vor dem Weissen Haus abblitzt. Die haben ihn gar nicht reingelassen. Und völlig zerstört war er in einem Park und hat nicht mehr ein- und ausgewusst. Und da ist ein kleiner Bub zu ihm gekommen und hat gesagt, was hast du? Und der Soldat hat ihm das ganze Herz ausgeschüttet. Und der Bub hat gesagt, komm mit. Und er ist mit dem Soldat um das ganze Weisse Haus umgelaufen und ist hinten, man höre und staune, mit dem bei den Wachen vorbei und ist einfach in das Weisse Haus hineingegangen. Er ist die Stegen aufgegangen und da war das Büro vom Präsidenten angeschrieben gewesen. Er hat nicht einmal angeklopft, hat einfach die Tür aufgetan und ist mit dem Soldat rein. Und innen ist gerade der Präsident Lincoln mit seinem Aussenminister im Gespräch gewesen. Er sieht einen kleinen Bub, schaut ihn an, unterspricht das Gespräch und sagt, Bob, was kann ich für dich tun? Und der kleine Bub sagt, Papi, das ist ein Soldat, der mit dir reden will. Das heisst, wenn der Sohn Zugang zum Vater verschafft. Etwas, wo wir aus uns heraus nicht können. Aber der Sohn Jesus Christus gibt uns die Audienz beim Vater im Himmel, wo wir unser Herz ihm ausschütten. Der Paulus sagt, wir haben Zugang durch den Sohn direkt zum Vater. Es ist nicht unser Recht, so mit Gott ins Gespräch zu kommen. Und wir lesen, dass wir sie einem Geist tun sollen. Die ganze Trinität ist hier involviert. Der Heilige Geist kommt, um in uns innen zu leben. Und jeder und jedes, was sein Leben Jesus anvertraut hat, darf wissen, dass der Heilige Geist in ihm lebt. Heute am Nachmittag hat mir ein Mann angerufen und fragt mich, glaubst du, dass der Heilige Geist in mir lebt? Und ich habe ihn zurückgefragt, hast du Jesus in dein Leben eingeladen? Und er sagt, ja. Und dann haben wir dürfen sagen, aufgrund vom Wort, ja, der Heilige Geist lebt in dir. Jetzt gibt es aber viele Menschen, die sagen, aber ich weiss gar nicht, wie ich und was ich soll beten. Und genau das sagt eigentlich auch die Bibel. Dort lesen wir, wir wissen nicht, wie wir richtig beten sollen, aber der Geist hilft uns in unserer Schwachheit. Darum wird das zentrale Thema vom Wochenende so wichtig sein, wo es darum geht, wie können wir mit dem Heiligen Geist in einer partnerschaftlichen Beziehung zusammenleben? Wie ist es möglich, dass der in uns und durch uns kann wirken und uns auch lernen beten? Die zweite Frage, die wir uns stellen wollen, warum sollen wir denn überhaupt beten? In Matthäus, im 6. Kapitel, im Vers 6, das ist auf Seite 9, dort nennt es Jesus Gründe zum Gebet. Er sagt, wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Da fällt uns als erstes auf, dass Jesus sagt, wenn du betest. Jesus setzt voraus, dass wir beten. Und wir lesen in den Evangelien, dass Jesus selber vielfach das Gebet gesucht hat. Entweder allein oder mit einer Gruppe von Jüngern. Er ist manchmal auf einen Berg aufgestiegen, um an einem ruhigen Ort Zeit für das Gebet zu haben. Jesus selber hat uns das Beispiel gegeben, wir sollen beten. Weiter sagt er in diesem Vers, tu zu deinem Vater im Himmel beten. Und zu einem Vater, da haben wir in einer normalen Beziehung eben eine Beziehung. In jeder Beziehung ist Kommunikation von ganz entscheidender Bedeutung. Wenn zwei Ehepartner nicht mehr so recht miteinander kommunizieren, dann wird ihre Beziehung früher oder später abkühlen. Das Gleiche gilt auch in der Beziehung zwischen Eltern und Kind. Und das Gleiche gilt auch für unsere Beziehung zu Gott. Je mehr Zeit wir mit Gott verbringen, im Gebet und beim Lesen von seinem Wort, wir haben das letzte Mal gehört, desto mehr kommen wir in einen Dialog, wo Gott zu uns redet und wir mit ihm. Und desto intensiver und spannender wird die Beziehung. Der dritte Grund, wenn wir in diesem Vers schauen, ist die Belohnung vom Gebet. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Das klingt ja schon fast nach Bestechung, was wir da lesen. Sollen wir wirklich beten für belohnt zu werden? Ich denke, da ist es ganz wichtig, dass wir zwischen angemessener und unangemessener Belohnung unterscheiden. Geld für Sex ist zum Beispiel unangemessen. Auch Liebe für Geld ist unangemessen. Wenn jemand nur wegen Geld heiratet, dann sagen wir, er hat sich jemand oder etwas erkauft. Aber der zum Beispiel ist eine angemessene Belohnung für eine Liebesbeziehung. Oder wenn wir hart auf eine Prüfung geschafft haben, ist doch die Belohnung, dass uns die Prüfung darf gelingen. Der C.S. Lewis, wir haben ja schon von ihm gehört, hat so ausgedrückt, der angemessene Lohn ist nicht der, der zur Tat hinzukommt, sondern der, der als höchste Erfüllung schon in der jeweiligen Tat enthalten ist. Der Lohn vom Gebet ist zuallererst, dass wir die Liebe von dem Vater dürfen erfahren. Es gibt nichts Grösseres zu wissen, als dass Gott mich gern hat und mir die Liebe näher spürbar dürfen erleben. Und im Gebet passiert das so viel. dass wir die Liebe von diesem Vater plötzlich dürfen erfahren. Der Psalmist hat so gesagt, vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle. Und wie viele Menschen sehnen sich nach Freude und Glück. Und der Psalmist sagt, wo wir Freude und Glück finden. In der Gegenwart von Gott. Und das ist es, was unserem Leben letztlich tiefen Frieden geben kann. Unabhängig, was aussen von uns passiert. Der Paulus sagt so, sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Und er fährt er weiter. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren. Es ist grossartig, wenn wir zu Gott dürfen kommen und können sagen, Herr, schau, ich fühle mich bedrückt. Ich bin schuldig geworden. Schau da meine Angst und meine Sorgen, meine Zweifel, meine Ängste. All das gebe ich dir jetzt ab. Und plötzlich ein grosser Frieden in uns und über uns kommt. Wir bekommen plötzlich eine neue Sicht. Ihr lebt selber immer wieder, dass wenn ich in die Gegenwart von Gott komme, dass ich plötzlich Sachen, die vorher so schwer waren, in einem ganz anderen Licht stehen. Das gilt für Probleme, aber auch für Aufgaben. Gott will uns leiten. Gebet ist nicht einfach eine Einbahnstrasse, wo wir Gott etwas sagen. Es ist ein Gespräch und es läuft in beide Richtungen. Unsere Gedanken und Ideen, die formen sich plötzlich während dem Gebet. Und wir können spüren und manchmal schon direkt erleben, dass Gott zu uns redet. Durch sein Wort, durch Gedanken, durch einen Eindruck, durch andere Christen und so weiter. Im Gebet will Gott unseren spirituellen Durst und Hunger stillen, wo jedem Mensch wohnt. Darum suchen wir ja heute überall, für diesen Durst zu stillen. Die Belohnung vom Gebet ist letztlich die einfache Antwort. Die Belohnung ist, dass Gott antwortet und sich zu erkennen gibt. Fragt doch heute Abend mal in der Kleingruppe, was haben andere in der Kleingruppe mit Gott für Erfahrungen gemacht? Was habt ihr für Gebetserhörungen erlebt? Und ihr werdet erstaunen, was ihr einander zu erzählen habt. Beten verändert nämlich nicht nur uns, es verändert auch Situationen. Und trotzdem glaube ich nicht, dass man den christlichen Glauben beweisen kann, weil man einfach Gebetserhörungen erzählt und aneinander reihen. Jedes erhörte Gebet können wir auch schlicht sagen, ja, das ist doch jetzt einfach Zufall gewesen. Aber wer konkret anfängt, mit Gott im Gebet zu reden und ihn um Sachen bitten, erlebt plötzlich erstaunlich viel Zufall. Zugefallen vom grossen, lebendigen Gott. Ja. Und das macht so Mut. Die nächste Frage ist aber, ja, gehört der Gott, erhört er alle Gebete, die wir haben? Immer? Ich glaube, Gott hört alle Gebete. Ja, er hört so immer. Aber Gott schenkt uns nicht immer das, was wir wünschen. Gott kann nicht auf eine Art und Weise handeln, die im Widerspruch zu seinem Charakter und zu seinem Wesen steht. Auch bei Gott gibt es 2 und 2 4. Und wenn einer eine schlechte Prüfung geschrieben hat und zu Gott betet, lieber Gott, mach doch, dass die Hauptstadt von Polen Paris heisst, das geht nicht auf, auch bei Gott nicht. Es kann aber auch an Sachen liegen, dass Schuld in unserem Leben vorkommt. Schuld heisst etwas, wo wir im Widerspruch zu den Geboten von Gott gelebt haben. Und wir haben das schon am zweiten und dritten Abend gehört. Schuld trennt uns von Gott. Darum hat ja Gott alles hergeben, für die Schuld zu überwinden. Es kann manchmal sein, dass in unserem Leben einfach noch etwas verkehrt ist. Und dann dürfen wir das bekennen, um Vergebung bitten. Und wie viel habe ich schon dürfen erleben, dass Menschen eine gewaltige Befreiung erlebt haben von Sachen, die sie vorher monatelang darum gebeten haben. Wir kommen beim Abend zum Thema Heilung dann noch näher darauf zurück. Es kann manchmal schon sein, dass wir um Sachen bitten, die in Zukunft von uns betreffen. Und dass da manchmal unsere Absicht nicht ganz lauter ist. Der Psalmist sagt, hätte ich Böses im Sinn gehabt, dann hätte mich der Herr nicht erhört. Manchmal gibt es auch falsche Motive. Der Jakobus schreibt, ihr erhaltet nichts, weil ihr nichts bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in eurer Leidenschaft zu verschwenden. Das klingt ja fast, wie wenn die Betroffene da um Unsummen von Geld gebeten hat. Und ich glaube, auch wir Schweizer können nicht damit rechnen, dass es Gott jeden Wunsch nach einem Porsche erfüllt. Das entspricht nicht dem Wesen von Gott. Manchmal hindert die so eine falsche Auffassung, die wir von Gott haben und seinem Willen. Wir beten vielleicht manchmal um Sachen, die schlicht nicht gut sind für uns. Wer von uns würde einem vierjährigen Kind ein Teppichmesser geben, damit es mit dem Nachbarkind ein bisschen Räuber und Bolli spielen könnte? Da würden wir sagen, schau, das ist nicht gut für dich. Das ist nicht angemessen für dich. Und vielleicht würden wir auch sagen, nein, das gibt's nicht. Und das muss Gott manchmal schon bei uns. Ich denke, Gott sagt manchmal schon nein, weil er uns wahnsinnig gern hat und er nicht möchte, dass wir uns verletzen, an Leib, Seele oder Geist. Manchmal sagt vielleicht Gott auch, wart, hab Geduld, es wird schon kommen, zu der rechten Zeit. Manchmal verstehen wir auch erst hinterher, wieso, dass Gott Nein gesagt hat. Es gibt viele Leute, und ich gehöre da dazu, die sind wahnsinnig froh, dass Gott nicht alle Gebete gehört hat, zum Beispiel zum Thema Partnerwahl. Ruth Graham, Frau vom Evangelist Billy Graham, hat gesagt, ich bin dankbar nach 50 Ehejahren, dass Gott nicht alle meiner Gebete gehört hat. Weil wenn er es hätte ich den falschen Mann geheiratet und das gerade mehrmals. Ich kann mit diesem Gebet nur anschliessen. Ich wäre nicht mit meiner jetzigen Frau verheiratet, wenn Gott alle meiner Gebete diesbezüglich erhört hat. Ich glaube, vielfach, wenn wir zurückschauen auf unser Leben, dass wir sagen können, danke Herr, dass du dieses oder eines Gebet nicht erhört hast. Ich glaube aber ebenso, dass es Situationen gibt, wo wir nie werden erfahren, wieso das Gottes Gebet nicht erhört hat. Wo wir im Ungewissen klar werden. Ich erinnere mich da noch ganz genau als ein Beispiel, wie wir uns in unserer Kirchengemeinde gefühlt haben, als eine Mitarbeiterin von uns Krebs hat bekommen. Was haben wir gebetet, gefastet, brüllt, gehofft, mit ihr gelitten und Gott in den Ohren gelegen. Und trotzdem ist sie mit 28 an diesem Krebs gestorben. Fragen und über Fragen, wo wir keine leichte und vielleicht gar keine Antwort gefunden haben. Es kommt vor, dass Gott Gebet nicht erhört oder nicht in diesem Leben erhört. Wenn ich aber zurückschaue auf mein Leben, und das können viele von uns da in bezeugen, dann ist das ein ganz verschwindend kleiner Teil von Gebet, wo einfach Fragen zurückgeblieben sind. Und ein riesengroßer Haufen von Gebet, wo wir merken, da hat Gott wunderbar in unser Leben eingegriffen. Und ich selber, ich bin im Lehren, Gott, Danke zu sagen für alle Gebetserhörungen und ihm mein Vertrauen zu schenken, dort, wo ich angeblich nicht verstehe, wieso, dass er nicht so handelt, wie ich mir das wünsche. Ich bin im Moment relativ intensiv in so einer Schule und merke, welches Geschenk das ist, wenn plötzlich der Friede und die Freude von Jesus kommt, auch mit vielen ungelösten Fragen, die wir im Leben haben. Wir kommen zur nächsten Frage. Wie sollen wir denn beten? Da gibt es schlicht keine festen Regeln. Weil es geht ja um eine Beziehung. Und in einer Beziehung ist es immer einmalig, wie zwei miteinander unterwegs sind. Und so haben wir auch die Freiheit, so zu beten, wie das für uns gut ist. Es gibt sehr wohl Hilfestellungen. Und da wollen wir zwei ganz kurz anschauen. Die eine kann so sein, dass wir nach dem Schema Abba, Vater, beten. Dass wir Gott anbeten zuerst, dass wir ihm sagen, wie gut das er ist. Habt ihr euch schon überlegt, wieso dass Gott im Herbst Blätter zuerst noch farbig werden? Was ist das für ein Gott, der so eine Fantasie hat? Wir dürfen ihm danken für Kleinigkeiten. Wir dürfen ihm auch jeden Tag unsere Schuld bringen, bekennen, wo wir versagt haben, wo wir neben den Schuhen gestanden sind. Wir dürfen uns bedanken und wir dürfen die Anliegen, die wir haben, vorne bringen. Und hier ist das A ganz bewusst am Schluss, weil wir manchmal versucht sind, gerade von Anfang an unsere Anliegen vor Gott zu bringen. Ein zweiter Schlüssel könnte auch sein, dass wir wie die Jünger fragen und sagen, Herr, lehr uns beten. Stellt euch vor, wie ermutigend. Die Jünger, die um Jesus um sich waren, fragen ihn, wie sollen wir denn beten? Und Jesus hat ihnen ein Gebet gegeben, wo wir bis auf den heutigen Tag beten, nämlich zu unser Vater im Himmel. Und auch das kann eine Anleitung sein, indem wir zuerst unseren Vater im Himmel anbeten und ihm wieder sagen, was er für einen gewaltigen Gott ist. Und wir dann beten, dein Name werde geheiligt. Dass Gottes Name wieder gross wird, bei mir, in meiner Familie, in dieser Stadt, auf dieser Welt. Wie fest tut es mir weh, wenn ich sehe, wie wir viel mehr lesen und hören in der Presse, in der Zeitung, im Fernsehen oder wo auch immer, dass Gottes Name missbraucht wird und nicht geheiligt. Und wir dürfen Gott darum bitten, dass sein Name wieder geheiligt wird. Dein Reich komme. Das dürfen wir über Menschen, über unsere Familienangehörigen beten. Vater im Himmel, dein Reich soll kommen über diese Situation, über diese Person. Nicht meine Wünsche, sondern dein Reich. Und da ist alles Gute beinhaltet. Es gibt eine gewaltige Geschichte von einer Monika, die 9 Jahre über ihren Sohn betet hat. Er war ein völliger Rebell gewesen. Und immer betet hat jeden Tag, Vater, dein Reich komme über meinen Sohn. Sie hat 9 Jahre nichts gesehen. Im Gegenteil, es ist noch schlimmer geworden. Er hat auf saufen, er hat auf rumhuren. Und die Mutter hat es fast verrissen. Und nach 9 Jahren sieht die Frau eine Vision im Gebet, wo sie das betet hat. Sie sieht nämlich das Antlitz von Christus auf ihrem Sohn aufstrahlen. Und sie hat Mut bekommen, weiter zu beten. Und mit 28 hat der Sörmu von einem Sohn sein Leben Jesus Christus anvertraut. Und Gottes Reich ist in sein Leben gekommen. Und der Sörmu hat den Namen. Der heisst Augustinus. Er hat Theologie studiert, er ist Bischof geworden und ist im 4. Jahrhundert zum wohl bekanntesten Theologen der Weltgeschichte geworden. Weil die Mutter, und das hat er ein Leben lang bezeugt, täglich für ihn gebetet hat, dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie befreiend ist es, wenn wir das Gebet aus unserem Herz heraus anfangen beten. Nicht, weil wir resignieren, sondern weil wir wissen, Gottes Wille ist gut, ob ich es verstehe oder nicht. Dein Wille geschehe. Das löst so viel Lasten, Entschuldigung, in uns innen. Ich habe das Psalmwort aus dem Psalm 37 so gern, was heisst, befiehl dem Herrn deinen Weg. Wenn du Sorgen hast an Arbeit, in Beziehungen, wo auch immer, befiehl dem Herrn deinen Weg, gib ihm die Last ab. Vertraue ihm und er wird handeln. Und das nicht aus Faulheit. Es kostet uns mehr, Gott unser Vertrauen zu geben, als selber zu wursteln. Aber näher im Vertrauen darauf zu warten, dass Gott etwas Wunderbares aus dieser schwierigen Situation macht. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das kommt ja auf den Tisch, auch wenn wir nicht darum beten. Bei uns in der Schweiz. Und trotzdem will sich Gott um unsere Alltäglichkeiten kümmern. Letzten Donnerstag ist jemand da, wo der Hans-Peter hockt, eine junge Frau hockt. Die ist aus der Mission aus Südafrika zurückgekommen in unsere zivilisierte Welt und sie hat zwei Probleme vor Gott gehabt. Sie hat ein Handy gebraucht und ein Auto und kein Geld. Und Gott hat beides innerhalb von einer Woche geschenkt. Ich habe das noch nie gebetet, weil ich Geld habe. Vielleicht denke ich zu klein von Gott. Wir dürfen Gott in unsere Existenzen hineinbeten. Es ist mir so eindrücklich. Monatelang habe ich mit einem Mann gebetet, der die Stelle verloren hat und aus der Ausweglosigkeit eine eigene Firma gegründet hat. Das ist nicht die beste Voraussetzung, selbstständig zu werden. Und er ist immer an der Existenz rumgeknackt. Er war drauf und dran, seine ganze Pensionskassenvermögen zu verlieren. Und jede Woche haben wir Gott gebeten und gib ihm sein täglich Brot. Und er durfte es erleben, wie sie Gott als Familie durchgetragen hat. Und eines Tages kam ein Grossauftrag gekommen. Und heute ist es ein gestandener Geschäftsmann hier in der Stadt Wil. Und weiter heisst es, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Mit anderen Worten, Vater, vergib mir, was ich falsch mache in meinem Leben. Und das ist ja nach 20 Jahren Christsein etwas, was ich täglich nötig habe. Ich versage immer wieder, nicht so grundsätzlich, vielleicht wie dann, als ich mein Leben Jesus übergeben habe, als ich ganze Vergebung gebraucht habe, von allem, was war. Nein, aber so von viel Film. So von viel Film, ja. Kann man auch sagen. So vieles ist in mir noch drinnen, wo Gott möchte heil und neu machen. Und ihn da um Vergebung dürfen zu bitten. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ich bin nicht der Einzige, der weiss, in welchen Versuchungen das ich lebe. Schlecht reden. Sachen sehen, die nicht für mich gedacht sind. Nicht ganz ehrlich sein. Hurti ein bisschen schummeln. Und so weiter. Wir dürfen Gott darum bitten, bewahr mich. Oder zeig mir es, wenn ich reinlauere, damit ich wieder stehen kann. Ein Gebet, wo wir so viel dürfen reinlegen dürfen, wenn das zu unserem Herzensgebet wird. Zum Schluss noch, wenn sollen wir beten? Wir sollen bei jeder Gelegenheit beten. Wir müssen nicht in ein bestimmtes Gebäude gehen. Wir müssen nicht zu bestimmten Zeiten beten. Aber wir sollen zu bestimmten Zeiten beten, wo erst dann können wir vermutlich auch zu unbestimmten Zeiten beten. Wir dürfen im Bus, daheim, im Auto, beim Laufen, überall dürfen wir in Beziehung sein zum Vater im Himmel. Das ist ja in jeder menschlichen Beziehung auch so. Und manchmal sitzt man ja dann auch zusammen und verbringt den Abend miteinander. Und das dürfen wir auch mit Gott. Aber manchmal tun wir auch einfach die Alltäglichkeiten austauschen. Auch das dürfen wir mit Gott. Wir sollen einerseits allein beten, wir sollen aber auch mit anderen zusammen beten. Mit anderen in einer sogenannten Gebetsgemeinschaft. Mit anderen Christen. Das ist eben schwer. Oder fällt euch das leicht? Vielleicht denkst du, das kann ich nie. Dann nimm den Satz zurück. Vielleicht denkst du, jetzt kann ich es noch nicht. Dann mag das sein. Aber Gott will dir das schenken, mit anderen Menschen zusammen zu beten. Es ist eine wunderbare Erfahrung, weil Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und das wird erfahrbar. Ich selber weiss noch genau, wie ich mich gefühlt habe, als ich mit meinen Freunden zuerst mal laut gebetet habe. Ein Herzklopfen bis da rauf. Schweisshände. Ich habe etwa zwei Sätze brümmeln und als ich Amen gesagt habe, hätte ich das Liebli fast ausdrehen können. Flutschnass. Es kostet uns etwas, die Perlen zu entdecken, mit anderen Menschen zu beten. Und wenn man das entdeckt hat, dann steht man noch freiwillig am Morgen um 5:30 auf, für sich um 6 mit Geschwistern zu treffen und mit ihnen in dieser Gemeinschaft zu beten. Das Herzstück vom christlichen Glauben ist die Beziehung zu Gott. Und darum ist das Gebet so aufregend. Und so möchte ich jetzt auch noch beten. Vater im Himmel, wir danken dir heute dafür, dass für dich gar nichts unmöglich ist. Danke, dass du ein Gott bist, der uns gehört und auf unser Gebet Antwort gibt. Ich bitte dich, Herr, dass jedes von uns auf seine Weise und in seiner speziellen Lebenssituation eine wachsende Nähe zu dir erfahrt und die Freude erlebt, dein Wirken dürfen zu sehen. Im Namen Jesu. Amen.